Retterview.
Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
Ja, heute mal mit mir am Intro. Tiefenentspannt, braun gebrannt aus dem schönen Griechenland. Und dieser Reim war jetzt tatsächlich echt nicht geplant. Boah, war der gut. Und ich sehe einen völlig fertigen, bleichen Christian vor mir sitzen.
Ich hasse dich. Ja, es ist regnerisch, es ist ekelhaft, es ist kalt. Ich habe keine Lust, bei diesem Wetter rauszugehen. Aber deswegen sitzen wir auch drin und nehmen Podcast auf.
Ja. Richtig, richtig. Ich bin jetzt extra gerade vom Strand hochgesprintet, weil ich eine kleine Lücke hatte und das ja immer schwierig ist mit Zeitverschiebung. Ich weiß nie, was meint der Christian und ich weiß nie, was ich meine, ob er das auch meint. Das ist immer echt schwierig. Ich weiß nie, wenn er mir schreibt 12.30 Uhr, meint er dann 12.30 Uhr Griechenland oder meint er 12.30 Uhr mitteleuropäische Zeit?
Also ich bin wirklich froh, wenn ich die Zeit bei mir schon weiß noch, ne? Also wie spät es überhaupt ist. Ich orientiere mich sonst immer nur an Sonne ist da und Sonne ist nicht da. Ja, was anderes gibt es bei mir gar nicht mehr. Und habe ich Feierabend oder habe ich Dienstbeginn?
Ja, das ist, stimmt. Das wird auch jetzt schlimmer tatsächlich bald mit dem 12-Stunden-Rhythmus. Da lebst du echt nur noch zwischen, in den 12 Stunden zwischen den Diensten.
Ja.
Von 7 bis 7.
Und ich bin natürlich froh, wenn Luis dann auch endlich aus dem Urlaub wieder zurück ist, weil dann muss ich mir das in dem Podcast nicht mehr anhören hier. Wie schön er es doch hat. Ja, danke.
Ja, wobei, ich sehe das auch schon, dass meine Tiefenentspannung, ich habe ja direkt am Dienstag Dienst, ich glaube, das ist mit dem ersten Einsatz, fällt das alles wieder ab und dann bin ich schon wieder urlaubsreif.
Ja, also mein Urlaub, der mir so ein bisschen gestohlen wurde, den darf ich erst im Oktober wieder zurückholen und wenn ich jetzt schon das Wetter sehe, das wird toll. Ja, ich hole meinen Drachen raus. Naja, wenigstens
auch Spaß. Ja, ansonsten, zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt, waren wir wahrscheinlich schon bei Matt im Kornfeld. Das heißt, wir können euch noch gar nicht erzählen, wie es war, weil wir natürlich immer vorher aufnehmen. Und das ist ja samstags und der Podcast kommt ja sonntags raus.
Musste gerade mein Mikrofon mal nachstellen. Jona hat hier gestern gesungen dran. Hier wird mein Podcast-Mikrofon benutzt, um zu singen. Schön, ja. Jetzt hört ihr mich auf jeden Fall lauter oder auch nicht. Ich stelle das sowieso nachher ein. Also, was wollte ich noch erzählen?
Es gibt tatsächlich eine Neuigkeit kurz. Und zwar hat mir meine Mutter erzählt, dass mein Vater ihr erzählt hat, dass der Hausarzt ihm erzählt hat, als er dort war. Ja, genau. So sind die Wege bei uns, dass unser Podcast wohl empfohlen wurde in der Zeitschrift der Deutschen Ärzte- und Apothekerbank, der Apobank.
Ach was.
Und die haben eine Zeitschrift und da wurde unser Podcast als hörenswert empfohlen.
War das ist ja interessant.
Positiv überrascht.
Da muss ich ja gleich nochmal nachgucken, ob das denn auch wirklich so ist. Aber ich glaube, die haben online nicht so viel Artikel drin.
Mir hat jedenfalls direkt ein Follower geschrieben, dass er extra seinem Ex-Freund geschrieben hat, hör mal, du bist doch bei der Apobank. Und er hat nur so ganz genervt geantwortet, ja. Ja, ist da zufällig der Podcast gewesen? Er meinte, ja, war drin. Aber fand ich gut.
War witzig.
Hat er mir einen Screenshot geschickt.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall für den Support an die Apobank. So soll es sein. Support gibt es natürlich von euch auch immer ganz viel da draußen. Und hier haben wir einen noch recht jungen Hörer, möchte ich meinen. Ich hoffe, es ist ein Hörer, ansonsten HörerInnen. Und er grüßt ganz lieb aus dem Schulbus.
Hallo, ich fahre jeden Früh in die Schule und da höre ich gerne euren Podcast. Es muntert mich immer wieder auf und interessant ist es auch. Hoffentlich kommen bald mal jede Woche 2 Folgen oder so. Dankeschön.
2-mal die Woche? Oh Gott, nee, das schaffen wir nicht.
Das schaffen wir nicht. Wir sind jetzt schon am Struggeln. Ich habe schon überlegt, dem Christian mal vorsichtig zu fragen, ob wir nicht mal auf einen 2-Wochen-Rhythmus uns ausdehnen sollen, weil aktuell, man hat das Gefühl, die eine Folge ist im Kasten, dann kann man schon direkt mit der nächsten anfangen. Es ist gerade echt knapp.
Das ist so, ich lebe so meinen Alltag und dann kommt Luis plötzlich an, du, wir müssen wieder aufnehmen. Ach Gott, ja stimmt, ist ja schon fast wieder eine Woche rum. Also das wird wirklich schwer. Wir sind ja arbeitstätige Menschen, keine Schüler. Ja, und dementsprechend wird das nicht klappen, aber wir hätten es gern erfüllt. Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal so Bonusfolgen aufzunehmen, damit du dich aufheitern kannst. Ansonsten hör dir doch einfach nochmal eine Lieblingsfolge an. Gibt's da eine? Naja.
Ja, ansonsten gab es tatsächlich Feedback zu unserer letzten Folge bezüglich Studiengängen. Und zwar hat sich ein jemand gemeldet, der Notfallsanitäter dual das gerade macht an Jena, an der Hochschule. und das Dual irgendwie studiert. Also er hat mir sehr viele Sprachnachrichten gemacht. Ich würde vorschlagen tatsächlich, dass wir das in die nächste Folge schieben, dieses Feedback, weil ich es jetzt gerade nicht mehr so hundertprozentig präsent habe und ich es eigentlich cool fand, das so zusammenzustellen, was er erzählt hat. Mhm. Dann kann man eins zu eins, was er so dazu sagt. Also er sagt im Kern, dass er das gut findet, dass der Rettungsdienst eigentlich sich ja weiterentwickeln muss und dass er das gut findet, dass sowas angeboten wird, dass das natürlich nichts für jeden ist und dass halt der Kern wohl darauf gelegt werden soll, dass mal Forschung stattfindet in puncto Notfallmedizin, weil das ist ja zumindest bedingt ein relativ exklusives angloamerikanisches Thema. Die forschen da ja ohne Ende, Pre-Hospital, Ambulance, was weiß ich, was man da alles machen kann. In Deutschland gibt es ja gar nicht so viel Forschung und er sagte, dafür wäre das eben auch gut. Das fände ich wiederum gut. Genau. Aber wir gucken, dass wir das in die nächste Folge geschoben kriegen.
Ja, da vertrauen sie dann so Ärztekammer, die dann Empfehlungen rausgeben und das war es eigentlich auch. Natürlich gibt es auch Forschung in Deutschland, aber eben nicht so für diese Prähospitalität, also für die Notfallrettung. Ne?
Das, also ja, das die Amerikaner, die forschen da wirklich an jedem kleinsten Detail, das wird da erforscht. Das ist wirklich krass, wenn man sich die Studienlage da anschaut.
Ja, wenn man sich zum Beispiel den Heimlichgriff anguckt, der war in Deutschland dann irgendwann mal nicht mehr erlaubt, also wurde nicht mehr gelehrt. Dann wieder doch und jetzt hat man es auch dabei belassen, weil man gesagt hat, okay, also die Amerikaner, die haben das wirklich gut erforscht, das hat gute Erfolge erzielt und das belassen wir jetzt dabei. Und jetzt, also muss ich sagen, jetzt erst so in den Erste-Hilfe-Kursen kriegen wir auch extra Apparate dafür, wo man das üben kann oder haben die jetzt auch erst.
Ne? Ja.
Ich freue mich, ich habe letztens eine tolle Wiederbelebungspuppe gesehen, habe ich das schon mal erzählt, ich weiß es gar nicht, aber die war mit dem iPad angeschlossen. Habe ich schon im Podcast erzählt?
Das hast du nicht erzählt.
Nee, die war am iPad angeschlossen.
Das kenne ich tatsächlich gar nicht anders. Ach nee, warte, was ich kenne war diese iPads, die quasi auf C3 gemacht sind.
Ach so, nee.
Und C3 ist eine Defibrillationseinheit, der ist zu kompliziert. Das ist unser EKG-Monitor mit Defibrillationseinheit, bla bla bla. Und das gibt es eben als Übungsversion mit so einer, ich weiß nicht, ob es die Original-Übungsversion ist, glaube nicht, aber die gibt es so mit so einem iPad quasi, wo du dann auch so Werte einstellen kannst.
Nee, ich meine so richtig für Erste-Hilfe-Kurse. Ne? So eine App, die zeigt dann an, wie tief du drückst und sowas, haben wir gerade auf diesem Ratiofarm-Truck da irgendwie gehabt. Und ich war schon kurz davor, da mir so eine Puppe und so ein Pad mitzunehmen für den nächsten Kurs.
Wobei das doch, das kenne ich aber tatsächlich auch so, dass du auch einstellen kannst, ob die Puppe flimmert oder nicht. Und,
Da stellst du gar nichts ein. Das iPad stellst du einfach dem User vor, der da drücken soll.
Ach,
und der sieht die ganze Zeit.
Einfach nur eine Auswertung.
Ja, der hat einfach nur eine Auswertung und sagt dann, wie viel Prozent du gut warst. Ne?
Aber das wiederum hatten wir auch schon damals. Aber ich möchte
ja, aber mit so kleinen Computern und jetzt ist das ja für den Erste-Hilfe-Kurs gebraucht.
Anwender, ja.
Anwendbar. Okay. Na klar, es gab schon bestimmt Ausbilder, die haben diesen Laptop-Anschluss gehabt, wo dann der Ausbilder sagt, hier hättest du noch ein bisschen. Ja, aber jetzt siehst du es ja wirklich live, ja, in Farbe, wie das Ganze so funktioniert. Also ich finde das auf jeden Fall toll, wollte ich mir gleich mitnehmen, aber nein, durfte ich nicht.
Ansonsten hat unsere Folge, hast du erzählt, Mythen beziehungsweise, hier auch Geräusche im Rettungsdienst, hat zu einer kuriosen Idee geführt,
ja,
wie man seinen Partner vom Klo bekommt.
Ich drück mal hier kurz auf Play.
Hallo ihr Lieben, ich höre gerade eure Folge 11, wo es um Melder etc. pp. Geht. Ich hatte einen Ex-Freund, der war in der Freiwilligen Feuerwehr, wodurch ich dann auch viel damit zu tun hatte. Und der war immer Ewigkeiten auf der Toilette. Dann habe ich irgendwann mal seinen Melder aufgenommen und dann saß er wieder lange auf Toilette. Und dann habe ich einfach die Aufnahme abgespielt. Was meint ihr, wie schnell der von der Toilette runter war und wie er loskommt? Für sowas kann man die auch wunderbar programmieren, beziehungsweise sich selber programmieren. Habt noch einen schönen Tag. Euer Podcast ist super. Tschüss.
Ja, so kann man das dann eben auch machen. Ne? Wenn der Chef mal wieder länger dauert und man nur ein Badezimmer hat, dann muss man erfinderisch werden. Also ja, Gott, nee, stell mal
so
vor.
So habe ich die Kollegen aber damals tatsächlich auch immer veräppelt, indem ich das einfach mal angemacht hat. Ja, da sind die auch mal hochgeschreckt.
Die Rache ist deren wahrscheinlich dann. Also.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, könnt ihr auch mal zu Hause ausprobieren, mal gucken, ob das funktioniert und uns dann schreiben. Ich glaube, das wird auf jeden Fall immer gut wecken. Also ich weiß schon, bei uns alleine, wenn jemand die Meldertasche aufmacht, um reinzugucken, wir haben so eine Ledertasche, wo man reinguckt, dann ist das für alle so, oh, haben wir einen Einsatz? Also das ist das Klacken, dieses Klackgeräusch, das hörst du aus der Garage heraus und dann sagt er, habe ich die Meldung nicht bekommen? Nee, alles gut, ich wollte nur mal den Melder lauter stellen oder so.
Naja, da haben wir ja schon drüber gesprochen in der Folge. Es gibt da echt so Geräusche, dass man so drauf getrimmt, wie dieses Knacken, wenn dieses verdammte Neonlicht angeht.
Stimmt.
Das haben wir bei uns ja auch. Das ist ganz, ganz schlimm, ja.
Wir haben jetzt ja ein neues Navi bei uns, das auch die Alarmmeldung gibt. Da macht das Funkgerät immer so piep, piep. Und dann macht dieses Garmin-Navi so, ich kann das gar nicht nachmachen, so ein ganz lautes Knacken. So, du erschreckst dich immer, wenn du auf der Fahrt bist, dass irgendwas auseinanderbricht an diesem Auto gerade. Aber wir wissen dann schon, okay, das ist der Einsatz.
Ja, wir kriegen die halt per SDS-Nachricht geschickt jetzt. Und das ist auch immer, du fährst. Und als erstes kriegst du ja immer das Funkgerät, bevor der Melder geht. Und das ist immer schon, wenn du fährst, auf einmal hörst du nur so, diet. Dann weißt du, okay, du hast eine Nachricht bekommen, also Einsatz. Oder letztens, das war was ganz Neues, Statusabfrage. Nachdem wir ein bisschen zu lange in der 8 unterwegs waren, haben wir eine Nachricht bekommen, Statusabfrage.
Kriegt ihr eine Nachricht? Bei uns heißt es dann immer, ja, die 15 bitte Status verbessern.
Ja. Ja, früher hat man noch mit uns gesprochen, mittlerweile gibt es Einsatzrücknahme, bekommst du geschickt und Statusabfrage.
Hm. Das ist immer ganz nett, wenn du bei uns an der Leitstelle anrufst und sagst, du, wir müssten mal auffüllen, wir bleiben mal auf 8, dann hat der eine Disponent das zwar schon, weiß das, aber die anderen 5 oder 4, wie viel wir auch immer da haben, haben das noch nicht mitbekommen und funken gleichzeitig und sagen so, ja, die 15 hier mal, ne, macht mal einen Start, das verbessert, ihr seid ja schon unterwegs hier. Ne? Ja, das ist immer witzig. Oder du fragst, hey, können wir 15 Minuten Mittag essen? Ja, ja, ist kein Problem. Piep, 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 piep. Einsatz. Ja, Kommunikation geht
ansonsten
halt nicht so schnell.
Habe ich jetzt beim ersten K-Verlag gelesen, dass die das jetzt nur noch, also ich habe es mir nicht 100% durchgelesen, dass jetzt aber nur noch 2 Warnleuchten nach vorne erlaubt sind. Das heißt, dass diese Kotflügelgeschichten quasi, also diese Blaulicht- und Kotflügelgeschichten nicht mehr zugelassen sind. Aber Dann hat irgendein schlauer Rettungsdienst hat irgendwo geschrieben, dass tatsächlich aber diese Blitzer, ich weiß gar nicht, ob ihr die auch habt im Kotflügel, diese kleinen Intersection Lights, Kreuzungsräumer, dass die wohl gar nicht als Blau-Blitzleuchte, keine Ahnung was, eingetragen sind, sondern nur als Warnleuchte und deshalb fällt das gar nicht darunter. Also es ist schon wieder typisch Deutschland. Ich frage mich, warum man sich überhaupt mit sowas beschäftigt und sowas wieder verbieten muss.
Mir hat ein Polizist auch erzählt, liebe Grüße an Sören vom Hubschrauber. Ja, also wusstest du, dass eure Frontblitzer immer beide gleichzeitig blinken sollen? Bei unserem alten RTW haben die immer abwechselnd geblinkt.
Genau, das habe ich aber auch schon gehört, dass das nicht zulässig ist.
Ja. Warum? Also ich meine, das soll blau leuchten, die Leute sollen aufmerksam auf uns werden und da ist es doch scheißegal, ob die gleichzeitig leuchten oder so im Wechsel. Ja,
aber irgendwer könnte dann wahrscheinlich denken, ich bin irritiert, weil ich denke, das ist eine Abbiege, keine Ahnung was, Signalzeichen, ich kann es dir nicht sagen.
Es gibt einen Menschen, der wurde dafür bezahlt, sich darüber Gedanken zu machen und der hat das, okay, gut, weiß ich Bescheid.
Richtig, genau.
Ich stelle mir das vor, wie wenn die so ein Gesetz verabschieden, ne? Wenn die im Bundestag so sagen, ja, schönen guten Tag, ich möchte kurz über das Blaulicht am Frontblitzer referieren und wissen Sie, dieses Wechsellicht von, also da müssen wir eine Gesetzesänderung reinbringen.
Genau, also ich muss mal kurz sagen, also es gibt ja hier einen ganz großen Missstand in Deutschland, über den müssen wir mal sprechen, ja. Ist Ihnen mal aufgefallen, wie sehr diese Rettungswagen eigentlich blinken? Das geht so nicht, ja, also
tatsächlich,
so ein Dachaufsteller wie die Kripo, das sollte maximal zulässig sein.
Tatsächlich wurde mir berichtet, dass bei unserem Hubschrauber tatsächlich Beschwerden reinkommen, ne? Der fliegt tatsächlich jetzt mehr und öfter, weil da wirklich viele Notfälle, aber auch Verlegungen reinkommen und die Menschen haben da dubiose Sachen gefragt, wie könnten sie den Hubschrauber nicht einfach in ein Gewerbegebiet verlegen oder die Notfallrettung auf eine gewisse Uhrzeit einplanen, eingrenzen, also dass dann auch nur Notfälle behandelt werden und da fragt man sich wirklich manchmal, was glauben die Leute, was wir den ganzen Tag da machen? Ja,
ja, ich meine, ins Gewerbegebiet verlegen geht es sicherlich, die Frage ist halt, wer es zahlt, ne? Also so ein Hubschrauberlandeplatz, da ist es nicht günstig. Und wenn man mal das Beispiel Köln nimmt, den versenkt man auch schon mal gerne, weil man den Boden nicht so geprüft hat und der dann nachgibt.
Na, das haben wir in Mecklenburg-Vorpommern auch drauf mit Brücken und anderen Sachen. Genau.
Ja.
Sumpfgebiete.
Ansonsten haben wir heute ein nicht so schönes Thema auf dem Zettel. Ich weiß nicht, soll ich das einführen? Willst du das einführen? Die Bewandtnis dafür, warum wir darüber sprechen?
Ja, bevor wir machen mal hier so eine Triggerwarnung, würde ich sagen. Und,
machen wir eine Triggerwarnung.
Ja, eine ganz kleine. Also ihr kennt das ja eigentlich schon von Folge 19. Es werden Geschichten vorkommen, die wir recht plastisch auch erzählen wahrscheinlich, die gut nachvollziehbar sind und die jetzt nicht immer was für jeden sind. Ja, wenn ihr damit Probleme habt, dann wisst ihr eigentlich schon, was ihr machen sollt. Ne? Entweder schaltet ihr mal auf Pause oder macht diese Folge einfach aus. Das ist das Gute für euch. Und wenn ihr Hilfe zur Bewältigung irgendwelcher Probleme braucht, die wir euch heute auch schildern werden, dann wisst ihr, schreiben wir euch in die Shownotes noch ein paar Nummern rein und natürlich auch Adressen.
Yes, genau. Ansonsten kurz, wie es dazu kommt. Also es geht kurz und prägnant, das wird wahrscheinlich schon mal im Titel gelesen haben, um die immer wieder aufkommende Frage, was war denn der schlimmste Einsatz? Das ist immer so die erste Frage, die man hört. Und eigentlich habe ich gesagt, das ist nichts, was man fragt. Denn der Meinung bin ich auch nach wie vor noch. Also man geht nicht zu jemandem hin und fragt ihn nach dem schlimmsten Einsatz oder so. Das macht man einfach nicht. Nichtsdestotrotz möchten wir darüber sprechen, und zwar nicht, um jetzt hier irgendwie zu zeigen, boah, guck mal, wie krass, oder wir sind die armen Typen, sondern mir ist aufgefallen tatsächlich, dass mir hat letztens jemand geschrieben und sagte, hör mal, Luis, ich habe eine Bekannte oder eine gute Freundin, die hatte jetzt eine Fehlgeburt und ist seitdem völlig neben der Spur, die meldet sich nicht mehr, hat jeglichen Lebensantrieb verloren. Und der Mann hat sich auch verabschiedet und hat gefragt, kannst du dir nicht irgendwie ein paar aufmunternde Worte oder so schreiben, sagen, machen, dann vielleicht hilft das irgendwas. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass durch dieses in Anführungsstrichen Influencen, also es wurde mal so eine perfekte Welt erschaffen, wo alles immer perfekt war, die Bilder perfekt. Mittlerweile geht man dazu über, so eine perfekte Imperfektion zu schaffen. Also man zeigt sich dann vielleicht mal irgendwie ungeschminkt, aber es ist halt trotzdem irgendwie so, dass alle sagen, oh, selbst ungeschminkt, siehst du toll aus, keine Ahnung. So halt diese perfekte Imperfektion. Und ich finde, dadurch driftet man so ein bisschen ab vom tatsächlichen Leben und hängt vielleicht auch so ein paar Leute ab, die dann denken, scheiße, also man, ich weiß nicht, ob man das weiß, aber es ist tatsächlich so, das hat ein Kommilitone erzählt, der sich dann in der Bachelorarbeit befestigt hat, die meisten, oder die Suizidrate, oder die anteilig auch höchsten Depressionen, die gehen jetzt nicht unbedingt im Winter hoch, weil da geht es ja allen schlecht, sondern dann im Frühling, wenn es den einen wieder gut geht, wenn die Sonne rauskommt und die anderen halt merken, verdammt, jetzt geht es allen gut, mir geht's schlecht. Und um diese Gap mal so ein bisschen zu schließen, wollen wir jetzt einfach doch mal darüber sprechen, gar nicht so sehr um das Ereignis selbst jetzt, sondern über das, was wir gefühlt haben, wie sehr einen das bewegt, wie sehr einen das vielleicht auch über die Jahre mitträgt oder beeinträchtigt, damit man eben sieht, wir sind alles nur Menschen, wir haben alle an irgendein Paket mit, das wir mit uns rumtragen, wir knabbern alle an irgendeinem Kuchen, Keks, gut, das passt jetzt gerade nicht in diese emotionale Schiene, haben alle an irgendwas zu knabbern. Und deshalb wollen wir da heute drüber sprechen, damit sich eben niemand abgehängt fühlt, damit jetzt niemand denkt, der Christian und ich, wir leben jetzt vielleicht das perfekte Leben und alles ist so toll und jeder hat mal seine dunklen Tage. Und es ist wichtig aber, dass man das erkennt, wenn man zu viele dunkle Tage hat und sich dann auch Hilfe holt.
Ohne dabei jetzt eine Diskussion anzufangen, das ist aber auch das Problem der Social Media, ganz einfach. Ne? Wir leben euch ja eine Welt vor, wir zeigen euch die besten Momente, die wir so haben, die lustigsten und so weiter. Und das, was schlecht ist, was uns nicht so widerfährt, das lassen wir meistens weg, wenn wir traurig sind, wenn irgendwas nicht so gut läuft, wenn wir mal kacke aussehen, wenn wir drei Pickel auf dem Stirn haben, dann tuschieren wir das. Das alles impliziert eigentlich, dass es anderen Leuten immer gut geht und das führt zu Frustrationen bei vielen, weil die eben sagen, Mensch, warum habe ich das nicht so? Das ist das, was Luis schon sagte. Und gleich vorweg gesagt, bei uns ist das eben auch so. Ne? Also wir versuchen euch schon möglichst auch mal die schlimmen Sachen zu zeigen bei uns. Und deswegen haben wir auch schon über Rettungsdienst nervt geredet und über andere Sachen, Missstände aufgeklärt, weil wir euch zeigen wollen, dass der Rettungsdienst eben nicht so perfekt ist.
Ja. Genau, und das ist auch jetzt wichtig. Es ist nicht das primäre Ziel, das haben wir gerade erklärt. Aber auch wichtig für Leute, die sich für den Beruf entscheiden, damit man halt mal sieht, so wenn es dann hart auf hart kommt, dann kommt es halt hart auf hart und dann ist es halt nicht mehr so lustig, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Und ja, das muss man schon mal sagen. Also auch durch die TikToks, das muss ich mir ja ankreiden, wird das schon so getan, als wäre Rettungsdienst immer lustig, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber kann halt auch ganz anders sein, denn im Zweifel ist der Rettungsdienst ja, wie gesagt, dafür da, dass wenn dann wirklich in Anführungsstrichen die Kacke am Dampfen ist.
Genau, es ist immer noch ein sehr seriöser Job mit sehr sensiblen Szenarien teilweise. Natürlich kommt häufig auch das vor, was Luis in seinen TikToks immer gerne mal zeigt und beschreibt, weil ohne diesen Humor, muss ich sagen, komme ich zum Beispiel auch gar nicht durch den Rettungsdienst. Und wenn wir merken, man kann mal mit einem Patienten scherzen, auch wenn es dir nicht ganz so gut geht, dann versucht man das damit. Hatte ich heute Morgen zum Beispiel auch. Und alle waren trotz alledem gut drauf, ne? Auch wenn die Situation noch ein bisschen prekärer war. Aber ja, wollen wir loslegen? Ich schluck immer schon so ein bisschen, weil es ist wirklich eine Frage, Leute, die stellt man eigentlich keinem Rettungsdienstler, wirklich. Ich kenne KollegInnen, die dürfte ich auf den und den Einsatz nicht mehr ansprechen, weil ich genau weiß, das hat die so mitgenommen. Und normalerweise soll man diese Geschichten nicht mehr hervorrufen, weil wir haben damit abgeschlossen normalerweise, hoffe ich doch mal, lieber Luis. Aber ja, wir holen sie einfach nochmal vor und versuchen das möglichst zu beschreiben, vor allen Dingen die Gefühle. Das ist eigentlich das einzig Schwierige, darüber zu reden.
Also ich muss sagen, ich kriege auch gerade schon wieder so ein bisschen Herzklopfen tatsächlich. Also wo ich jetzt wäre, dass es bevorsteht, also es ist, puh.
Ich bin vor allen Dingen gespannt, weil ich von dir, glaube ich, noch nie so eine Story großartig gehört habe.
Genau, das zeigt aber auch tatsächlich, man redet da einfach nicht drüber. Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, der Christian sagt, er hat da auch was. Ich weiß nicht, was es ist. Wir haben da nie drüber gesprochen. Das ist einfach nichts, was man sich unter Rettungsdienstlern irgendwie erzählt. So, guten Morgen, hör mal, so und so und so und so. Also es ist auch eigentlich nichts, was man jemandem erzählen möchte, der damit nichts zu tun hat.
Ja, normalerweise sind das immer so die Taten, wo man eher stolz drauf ist, ne? Wo man sagt, Mensch, da haben wir das jemand, oder hast du das letztens wieder gesehen? Oh, wir hatten, aber sonst erzählst du nie über deine, nicht großartig über deine Gefühle. Ich finde das aber gut, ich habe es schon gemacht und das tut manchmal ganz gut, wenn man so mit einem vertrauten Kollegen zusammensitzt abends und dann mal Tacheles redet und sagt, du, da hatte ich was, das geht mir immer noch an Mark und Nieren. Ja.
Yes, jetzt ist die große Frage.
Ja, wir drucksen hier schon die ganze Zeit rum, aber ich glaube, wir müssen da durch.
Wer macht den ersten Schritt? Ja, Christian, von mir aus darfst du gerne anfangen.
Ja, womit fange ich an? Ich habe schon überlegt, ich hatte ja euch mal von dieser ersten Hilfesituation erzählt. Großer Autounfall, da war ich Ersthelfer. Ja, ein Mädchen, 13 Jahre tot, Oma tot und ein Junge, 9 Jahre, wurde in die Klinik gebracht, aber mit schweren Aussichten. Und ich habe dieses Ereignis noch nicht ganz so verarbeitet und es kam dazu, dass tatsächlich dieser Junge, dieser Patient, dann wieder auf mich treffen musste. Und wir mussten ihn noch zum Hubschrauber bringen, weil er verlegt werden musste zu unserem Hubschrauber und war bei uns drinne. Keiner wusste davon, außer ich, wer das ist und vor allen Dingen die Mutti, die dabei war, die ich auch kannte von der Unfallstelle, war auch mit dabei, hatte mich aber nicht erkannt, klar in der Situation. War ihr das auch nicht bewusst, wer da überhaupt alles geholfen hat. Naja, auf jeden Fall haben wir den Jungen da noch hingebracht, in den Hubschrauber gebracht, man hat sich noch verabschiedet, man hat der Mutti ganz viel Mut und Kraft versucht zu spenden und irgendwann hat der Kollege, der mich fragte, was mit mir los sei und ich habe ihm das ganz kurz erzählt, dass das der ist von dem Unfall, hat das natürlich der Mutter erzählt und die kam dann auf mich zu und umarmte mich nochmal fest und alles Mögliche und heulte und es ging einfach nicht mehr anders. Und ich stand da wirklich dann, der Hubschrauber hebt ab, wie so ein bisschen im Film, der Hubschrauber hebt ab, du sitzt da in Tränen in deiner Uniform, um dich herum lauter begeisterte Hubschrauberfans und alle wissen nicht, warum der Sanitäter da versucht, sich da irgendwie rumzudrücken. Das war wirklich, ist ein Ereignis, als das passiert ist, als ich das gemacht habe, habe ich wirklich meine ganze Familie angerufen. Also alle, wie sehr ich sie liebe, wie froh ich bin, dass sie am Leben sind, dass es ihnen gut geht, dass ich sie unbedingt wieder sehen möchte, weil man einfach gemerkt hat, wie schnelllebig so ein Leben einfach sein kann. Ne? Also wie schnell es vorbei sein kann und auch für so einen kleinen Wurm wie so einen 9-Jährigen war das einfach, er hat es nicht überlebt. Ne? Und nachdem man dann auch noch gehört hat, dass das noch weiterging in der Familie, war das nicht so schön auf jeden Fall. Und ich habe, dann doch mit Kollegen reden müssen und mit meinen Angehörigen über diese Story einfach und wollte damit dann auch abschließen. Aber als dieser Junge eben aus Rostock weggeflogen wurde, war das für mich doch der Abschied von dieser ganzen Situation, von diesem ganzen Unfall, weil du konntest kaum schlafen, du hast davon geträumt, ich habe davon geträumt und war auch immer so ein bisschen wie neben mir. Also ich konnte bei schönen Abend-Happenings mit Freunden nicht so lachen wie sonst auch immer. Und das war wirklich echt komisch, weil man wirklich drüber nachgedacht hat. Und es war auch komisch, weil ich nach diesem Unfall halt auch noch zu einer Party musste, dort auflegen als DJ und konnte halt keine Freude mehr empfinden da so richtig. Es war komisch, ja. Auf jeden Fall, also das war so die Situation, wo ich das erste Mal so richtig geheult habe auch dann da bei sowas. Und dann haben wir auch erstmal eine Stunde Pause gemacht. Wir haben einfach gesagt, Rettungswagen abgemeldet, fertig. Ja, aber das ist wirklich, das nimmt dich mit. Also nicht nur, weil es Kinder waren, sondern einfach, weil es eine Situation war. Du hast geholfen ohne Ende, musstest da schon welche zurücklassen und jetzt kriegst du den Jungen nochmal zu sehen und wolltest eigentlich abschließen mit dem Ganzen. Ja, Das war so die erste Story, wo ich also immer sage, das wird mich immer noch weiter begleiten. Jedes Mal, wenn ich an der Unfallstelle vorbeifahre, und da fahre ich sehr oft vorbei, siehst du dieses Kreuz und denkst so, oh Mann, hier ist es passiert. Ja. Und es passieren immer wieder da Unfälle, wo du denkst so, oh, hoffentlich bin ich nicht wieder dabei. Ja. Das ist erstmal so das Erste. Ja, also wenn du wieder auf sowas triffst und wie gesagt, wenn dann die Angehörigen da auch noch losheulen und sich bedanken und ja.
Wer sich gerade wundert, warum ich so still bin, das liegt nicht daran, dass ich weg bin, aber ich finde es wichtig, dass der Christian quasi die Zeit hat, das komplett einfach runter zu erzählen, weil vieles kommt ja auch dann erst gedanklich, so wenn man wieder drüber nachdenkt, so dann noch hinterher. Würdest du denn sagen, dass du infolgedessen irgendwie so eine in Anführungsstrichen depressive Episode oder so hattest, also dass du so gar kein Glück empfinden konntest für eine Zeit oder...
Nicht unbedingt, ich konnte aber nicht, wie kann man das denn sagen, ich konnte nicht mehr alles für lustig empfinden. Also auch so flotte Sprüche im Rettungsdienst waren für mich, da dachte ich so, was erzählst du da, hör auf mit dem Scheiß, ja. Also da war ich auch manchmal ein bisschen sauer, einfach auch. Auch sauer auf mich, weil ich dachte, ich kann da noch mehr helfen oder man hätte was anders machen sollen. Also ich habe mir wirklich auch viele Fragen gestellt, hätte ich es anders machen können, hätte man dem Jungen schneller helfen müssen, hätte man... Ja, der Oma, wir haben versucht, die Oma wirklich noch wiederzubeleben, obwohl die Chancen nicht so groß waren und dem Jungen ist auch Hilfe zuteil geworden, aber hätte ich da vielleicht sein sollen. Also so eine Sachen kommen da alles hoch und letzten Endes in den Gesprächen so kommst du auch langsam auf die Idee, es ging einfach nicht anders. Du hast es versucht, perfekt zu machen und das, was du getan hast, war in Ordnung, aber es kam immer wieder mal hoch. So mittlerweile ist es zum Glück verflogen, aber es wird, wie gesagt, immer im Gedächtnis bleiben. Also... Das werde ich nie vergessen. Auch die Augen dieses Mädchens, was, ja, als der Arzt gesagt hat, dass keine Chance mehr ist. Wir haben hier nicht genügend Ressourcen vor Ort und sowas. Ja, das werde ich nie vergessen, weil das war auch so meine erste 13-Jährige, also überhaupt Jugendliche, wo man einfach sagen musste, okay, verstorben.
Ne? Wahrscheinlich kannst du dich auch noch ganz genau daran erinnern, was für ein Wetter war und wahrscheinlich auch Wochentag und Uhrzeit alles. Und was weiß ich.
Also Uhrzeit nicht so, aber so Wetter und wann genau und wie sie aussah, die Klamotten, alles mögliche von denen, das hast du alles noch drin, ja.
Das ist ja, glaube ich, auch dieses Problem bei posttraumatischen Belastungsstörungen, dass das Gehirn normalerweise vergisst ja oder schiebt weg Dinge aus dem Jetzt. Wir sind gerade die Wörter nicht so präsent, aber dass man nämlich das Gehirn ist bei dieser posttraumatischen Belastungsstörung eben nicht schafft, das zu verschieben, sondern dass es wirklich im Jetzt bleibt und dass man es deshalb auch so die ganze Zeit präsent hat.
Ein Positives hatte es, man lernt draus. Man sagt sich, okay, das war wieder so ein Fall. Aus dem wirst du lernen, da wirst du auch, man zieht natürlich auch so seine Fehler, aber auch das, was positiv gelaufen ist. Und da ist auch einiges sehr gut gelaufen, muss ich sagen. Und das nehme ich mit. Also auf Einsätzen oder auch ins Leben. Na, das ist wirklich, vor allen Dingen die Verursachung, und das steht ja überall öffentlich auch drin, ist halt wirklich durch Alkohol passiert und Handy am Steuer. Ne? Und das macht mich immer wieder sauer, wenn ich dann irgendwie höre, ja, ich habe Alkohol getrunken, bin einfach nach Hause gefahren und denkst so, Alter, erlebt mal wirklich so einen Unfall mit, was passieren kann, ja. Und das nächste Mal dann lässt den Schlüssel einfach liegen und nimmst ein Taxi oder so.
Ja, ich habe gehört, man kann sich aus einem sogenannten Rettungsring bestellen, so heißt das in Aachen. Dann kommen zwei Taxifahrer, kostet natürlich ein bisschen mehr. Einer fährt dein Auto und in dem anderen fährst du dann quasi mit.
Das ist eine coole Sache. Finde ich gut. Also wenn man dann wirklich weit wegfahren muss und da nicht wieder so einfach hinkommt. Ja, ansonsten einfach stehen lassen, Leute. Also wenn ihr sagt, ich habe jetzt nur ein Bier getrunken und damit habe ich so und so viel Promille, aber wenn ihr euch nicht mehr fahrtauglich fühlt, und am besten ist es 0,0, ganz einfach, weil dann seid ihr auf der sicheren Seite. Alkohol braucht nun mal seine Zeit, bis es auch reingeht. Und die Frau konnte das nicht mehr einschätzen. Ja, die ist einfach gefahren und dann hat eine ganze Familie auseinandergerissen.
So. Ja, das ist verantwortungslos, kann man nicht anders sagen.
Richtig.
Gut. Also nicht gut, vielmehr. Ja. Und dann hattest du aber auch noch da warst du als Ersthelfer quasi eingesetzt. Und
dann halt nochmal durch den Rettungsdienst, ja.
Genau, wenn ich dich jetzt fragen würde, die klassische Partyfrage, ey, was war denn dein schlimmster Einsatz?
Ich kann's gar nicht sagen, aber ich glaube doch, mein Worst-Einsatz wirklich war Wir kommen in eine Wohnung rein, im Flur, alles voller Blut. Es war wie ein Horrorfilm. Gedimmtes Licht, nachts um 3, überall Blut und andere Stückchen, die man nicht so identifizieren konnte. Am Geruch konnte man es erkennen. Und du kommst in das Schlafzimmer, Notarzt vor Ort guckt dich wirklich aschfahl an, mit großen Augen. Du siehst, hier ist wirklich, auf gut Deutsch, die Kacke am Dampfen gerade, ja. Helft mir, ich bin hier allein mit meinem anderen Assistenten oder mit einem Notfallsanitäter. Ich brauche hier Hilfe, ne? Und der Patient hat wirklich geblutet wie sonst was, und zwar rektal. Und hier hieß es wirklich nur noch Load and Go, reinladen, abfahren, alles dafür tun, dass dieser Patient bis zur Klinik überlebt. Die Tochter kam noch an, war total perplex, und du stehst da in Erklärungsnot, weil du weißt noch gar nicht, was passiert ist, und die wollte von dir alles wissen. Und wir haben einfach nur gesagt, lassen Sie uns bitte, wir versuchen Ihren Vater jetzt wirklich zu retten, aber jetzt nicht. Die Leitstelle hatte zwischendurch noch 5-mal angepiept, weil sie unseren Status nicht durchbekommen haben. Du warst nur ich habe am Funk gebrüllt, liebe Leitstelle, könnt ihr aufhören, uns zu alarmieren? Wir haben hier wirklich gerade Stress. Dann gab es da noch einen Anruf zurück, wie ich mit der Leitstelle reden kann. Also alles auf einmal. Und du dachtest nur so, ja, gleich mache ich alles aus und dann kümmere ich mich nur noch um den Patienten, weil das ist jetzt das Wichtige. Auf jeden Fall sind wir bis zur Klinik gefahren, kurz vor der Klinik, reanimationspflichtig. Wir drückten da eben drauf rum, sind vor den Schockraum gefahren. Du dachtest wirklich, geil, da sind jetzt die ganzen anderen Ärzte und die haben hoffentlich schon irgendwie Blut oder irgendwas anderes mit dabei, um den zu retten. Da machst du hinten die Tür auf, die beraten sich alle, du am Drücken, der Kollege am Pusten, beatmen. Und die Ärzte beraten und du denkst so, hallo Jungs, Mädels, wollen wir nicht raus und einfach rein? Und die haben gesagt, nee, wir zu viel Blutverlust, das war's. Ne? Also du hast die ganze Zeit darum gekämpft und getan, und die Tochter meinte noch so, helfen Sie bitte, tun Sie alles, damit er überlebt, und war also wirklich emotional, und die sagen einfach, geht nicht mehr, und du brüllst nicht, aber du diskutierst mit denen und sagst so, aber wieso denn, schieb die noch rein, gib die Blutinfusion, das ist doch nicht alles, also das finde ich ist jetzt echt unfair. Ja, aber die Entscheidung der Ärzte im Allgemeinen war, da können wir nichts mehr machen, und jetzt gibt es eben diese Regel: Wenn ein Mensch für tot erklärt wird, dann darf er nicht mehr in eine Klinik reingeschoben werden. Ja? Das heißt, er muss auf dem Rettungswagen verbleiben. Der Arzt ruft natürlich die Tochter an, es wird ein Totenschein geschrieben und so weiter. Und wir, in Rostock ist es zumindest so, bringen ihn dann auch ins Krematorium. Wir haben da extra einen Raum, wo wir als Rettungsdienst reinkommen. Ja, und dann hieß es eben nur, was machen wir jetzt mit der Tochter? Wir haben die Tochter angerufen, wir haben ihr tatsächlich noch angeboten, dass sie sich verabschieden kann. Das heißt, wir sind nochmal von einer anderen Notaufnahme gefahren, wo sie dann wohl auch schon hin wollte, weil sie dachte, da geht's hin. Und dann ist sie da wirklich rein und einer musste da bleiben bei ihr. Das war wirklich so. Also sie hat ihm zugeflüstert, ja, endlich hast du deine Erlösung. Und dann ist es jetzt eben so, du lässt mich hier jetzt zwar alleine, aber ich pack das schon, Papa, also Daddy. Und das war so, wow. Ja, also ich habe ja selbst Familie hier, natürlich, wie jeder andere auch hoffentlich. Und ich weiß selbst nicht, wie ich irgendwann darauf reagieren würde, wenn der Tag mal gekommen ist. Und man reflektiert das ja so ein bisschen auf sich und überlegt eben, wie wird es denn bei dir nachher sein, wenn du das mal machen musst, wenn du dich verabschieden musst. Und das war wirklich so, wirklich das, eigentlich das Schönste, muss man sagen, in Anführungsstrichen, was man so machen konnte. Einfach nochmal reden, streicheln und sich verabschieden und bedanken für die Zeit, die man hatte zusammen. Und dann ist sie auch noch rausgekommen und wir dachten wirklich, jetzt können wir uns was anhören. Ne? Aber sie sagte einfach nur, ja, danke. Also danke, dass ihr ihn erlöst hat. Er hatte wohl auch Krebs. Ne? Und danke, dass ihr bei ihm wart, dass er nicht alleine war und nicht alleine sterben musste. Und ich glaube, ihr habt ihm super geholfen. Das war so wirklich so, wow. Also damit hat wirklich keiner gerechnet. Aber das war so ein Einsatz, den vergisst du da nicht. Ne? Mit all seinen Widersprüchen, weil du denkst, man kann jemandem immer helfen, das ist ja so der Tonus, man kommt in die Klinik und es wird einem immer geholfen, natürlich wird einem geholfen, aber manchmal kann man es einfach nicht mehr. Und man versucht alles und das ist verlorene Lebensmühe leider. Also da kommt es einem manchmal so ein bisschen wie umsonst vor, Mist, haben wir irgendwie was falsch gemacht, es kommen wieder die Vorwürfe, die man sich macht, hätte man doch einschreiten sollen, energischer sagen müssen, rein da oder so, aber nein, dem ist nicht so. Ne? Das war auf jeden Fall eine Situation wieder auf emotionaler Basis, wo wir dann auch die Leitstelle angerufen haben, gesagt haben, hey, wir sind jetzt erstmal raus. Ne? Also wir wollen das, wir müssen sowieso den RTW sauber machen, aber wir hätten gern wirklich mal 2 Stunden Pause. Das war doch ein bisschen deftig gerade. Und das NDR übrigens auch. Ja, also für alle Parteien. Heftig. Vor allem, ich war noch nie in diesem Krematorium. Und das war so die nächste Story dann gleich danach. Du kommst da rein und da liegt alle, liegt jeder. Also vom kleinen Baby bis hin zum ja, Obdachlosen, darüber der Professor, der jahrelang ja, unterrichtet hat und so weiter. Also vor dem Tod sind wir da echt alle gleich. Ja.
Würdest du das wenn man das überhaupt kann, emotional, wenn du es vergleichen müsstest, auf eine Schiene stellen mit dem Erste-Hilfe-Einsatz? Oder meinst du, da überwog eher dieses, in Anführungsstrichen, Drama, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also
es war, das eine war ja eher Erste Hilfe. Das andere ist, du bist da der Profi. Du bist die letzte Hilfe, also die Hilfe, die den Leuten zukommt. Vor Ort bei dem Unfall war ich nur Erste Helfer, in Anführungsstrichen. Ja, und konnte einfach nur warten, dass Leute kommen, die mir und den anderen dann helfen. Aber da war ich eben der Helfende und habe halt wirklich alles versucht. Und natürlich mit meinen Kolleginnen und so weiter. Die haben ja wirklich da echt Großartiges mitgeleistet. Aber wir konnten zusammen einfach dann nichts mehr machen, ne? Also letzte Hoffnung und ja, die ist dann leider auch gestorben dann mit ihm zusammen, ne? Also es ging nicht anders, aber das ist unser Job und das muss man sich leider auch immer vorhalten. Wir geben unser Bestes und ich bin auch der Meinung, dass wir das an diesem Tag getan haben. Der Arzt hat da wirklich auch, wir haben da Volumen reingeschoben, also wirklich Infusion, aber du kannst nicht lauter Infusion, das weißt du ja selbst, reinschieben. Irgendwann bist du, also es gibt so eine Maximalgrenze, wie viel man in so einen Menschen reinhauen kann. Und da muss es irgendwann eine Bluttransfusion sein. Und die haben wir nun mal nicht da. Die haben wir in der Klinik. Und auch das muss man erstmal wissen, welche Blutgruppe er hat. Also das sind alles so eine Faktoren. Ja, und er hat uns da vor eine Situation gestellt, der nette Herr, die wirklich, ja, ausweglos war. Zumal, und das ist jetzt so das i-Tüpfelchen, wir waren 3 Stunden vorher schon mal bei ihm. Und da war eigentlich noch alles, da wollte er nicht mit. Da hat er abgelehnt. Oje. Weil er nicht in diese Klinik wollte, in die wir an diesem Tag fahren. Ne? Er wollte partout in eine andere Klinik, das konnten wir ihm nicht ermöglichen, aufgrund unseres Kliniksystems hier in Rostock. Da wollte er nicht hin. Und das hat man ihm dann auch so, hat man eben so respektiert und ihm gesagt, dann nicht. Und das waren nicht wir, das waren auch zum Glück ein anderes Rettungsmittel, aber wir waren mit dabei. Und das war halt so, fuck, hätten wir vor 3 Stunden mal drauf bestanden.
Ja, das ist immer, das predigen ja immer alle, diese Gefahr bei Mitfahrtverweigerungen, Schrägstrich, vor Ort belassen. Ne? Das ist, man kann den Patienten nicht reingucken. Ich bin jetzt absolut kein Verfechter davon, jeden Patienten ins Krankenhaus zu fahren und sehe das auch nur in wenigen Fällen wirklich als erforderlich, aber das ist halt, da sollte vielleicht auch mal die Schwester Rabiata an der Aufnahme dran denken. Sie hält den Kopf nicht dafür hin. Also das sind dann wir im Zweifel. Die Leitstelle hält den Kopf auch nicht hin, weil die schicken uns ja dahin. Und da bekommt das nochmal ein ganz anderes Geschmäckle.
Das war übrigens auch das Argument, warum wir dachten, jetzt kriegen wir eine Abreibung von der Tochter und die wird uns hier anzeigen, verklagen und alles mögliche. Weil wir eben 3 Stunden vorher schon mal da waren. Ja. Und hätte man nicht noch energischer darauf eingehen sollen? Ja, wäre die Frage. Aber es ist ein schöner Spruch von unseren Alten damals noch aus der Wache. Das Menschenwille ist nun mal eben sein Himmelreich. Und da können wir nichts machen. Und also bedingt nichts machen. Aber es gab hier keinen Grund für eine Zwangseinweisung oder ähnliches. Ne? Er war nicht selbst- oder fremdgefährdet. Und dementsprechend kannst du ihn einfach nicht überstimmen. Er hat das auch unterschrieben. Aber wie gesagt, man fragt sich ja trotzdem, hätte man ihm noch mehr medizinische Argumente aufzählen müssen, dass er mitkommt.
Ne? Ja.
So, ich würde sagen, du bist dran.
Sonst, Chris, ich versuch's die ganze Zeit schon nur ein bisschen zu umgehen. Ja, tatsächlich, wenn man mich jetzt nach meinem schlimmsten Einsatz fragen würde und diesen Einsatz hätte es nicht gegeben, dann würde ich sagen, keine Ahnung, es gab keinen tatsächlich. Also ich bin immer so mit dem blauen Auge davongekommen, würde ich sagen, auch wenn es mal so ein etwas dramatischere Einsätze gab. Aber dieser, und das war, glaube ich, eine Verkettung mehrerer Umstände, auch, also den hatte ich mit 19. Man muss sich das vorstellen, ich bin mit 18 so einen Rettungsdienst gestartet und es war so alles aufregend, jeden Tag was Neues erlebt und es war so cool und keine Ahnung, mit 18 halt, ne, da denkt man ja nichts Böses. Und irgendwann hatte man dann auch Erfahrung so ein bisschen nach 1,5 Jahren und gesundes Selbstbewusstsein, dachte man sich, okay, kann man Rettungswagen fahren, Dann bin ich eben, habe ich den Führerschein gemacht, bin dann Rettungswagen gegangen und auch immer mit meinem Favorite-Kollegen gefahren. Es war immer lustig, immer toll und hat immer Spaß gemacht. Und dann kam tatsächlich dieser eine 24-Stunden-Dienst, wo ich auch mehr oder weniger nur eingesprungen bin, wo der Kollege dann auch nur eingesprungen ist und wo dann auch noch ein Praktikant eigentlich drauf saß und der meinte, ich meinte noch zu ihm, fahr doch die Nacht noch mit, der war eigentlich nur für den Tag vorgesehen. Und der meinte, ja, pff, nee, keine Ahnung und mal gucken. Und dann sind wir gegen 20 Uhr irgendwie, hatte er um 19 Uhr Feierabend zu einer Blutdruckentgleisung alarmiert worden. Er meinte, nee, da fahre ich jetzt nicht mit, ich fahre jetzt nach Hause. Meine ich, okay. Und dann ging eben dieser Nachtdienst los, war Donnerstag, Donnerstagnacht, wo wir dann gestartet sind. Und es fing an zu regnen um 23 Uhr, es war irgendein Juni und es hat geregnet. Dann ist man morgens um 1 Uhr irgendwie ins Altenheim gefahren, hat sich mit der Pflegerin gezofft, warum denn vorher nicht? Und dann hat sie sich beschwert, dann ruft die Leitstelle einen noch um 2 Uhr an, hör mal, die hat sich beschwert. Und nur so ein Gezeter, dann um 3 Uhr morgens ist man irgendwie zu einem Patienten alarmiert, der einfach nur aus dem Bett gefallen ist, wo eigentlich die Berufsfeuerwehr-RTWs näher dran gewesen wären, aber weil ja die Leitstelle von der Berufsfeuerwehr ist und man das wusste, hat man dann lieber den Hilfsorganisations-RTW geweckt und nicht den Berufsfeuerwehr-Rettungswagen, hat man sich auch wieder nur drüber aufgeregt und dann, keine Ahnung, sind wir morgens um 3:30 einfach nur völlig fertig eingeschlafen, der Regen zimmerte gegen die Fenster. Und dann morgens eigentlich gehofft, dass man dann um 7 einfach nur raus kann und weg kann, weil dieser Dienst einfach so scheiße war. Und dann ich glaube 5.30 Uhr, 5.45 Uhr oder so ging dann der Melder, Atemnot Kind. Und das war dann auch wieder so, ja, ist jetzt irgendwie keine Ahnung, es ist wieder Eltern, die jetzt wieder überfordert sind, Kind hat dreimal gehustet und das ist jetzt gleich die Atemnot. Dann sind wir dann in den RTW völlig, völlig durch, hast das NEF schon vorbeifliegen sehen, obwohl das eigentlich von einem etwas entfernteren Standort kam und sind dann nach dem NEF angekommen, die Meldung war irgendwie akute Atemnot, Kind, keine Ahnung, 4 Wochen und also es ging um Baby letztlich. Und ich weiß es wirklich noch ganz genau, ich bin gefahren, der Kollege und ich, wir sind rein, weil wir haben das NEF ja da stehen sehen, das heißt, die haben das ganze Equipment schon mitgenommen, das heißt, wir wussten, wir müssen eigentlich nichts mitnehmen. Und dann kam uns der NEF-Fahrer entgegen, also der Fahrer vom Notarzt, und sagte einfach nur, ist Ex. Und jetzt gerade, wo ich das ausspreche, läuft mir wirklich ein eiskalter Schauer über den Rücken. Es ist einfach, ich habe das überhaupt nicht, ich bin gar nicht, ich habe es gar nicht verstanden, so, und mit ist Ex meint der Exitus letalis, Ausgang tödlich, Patient, also das Kind ist tot. Und dann sind wir wirklich den Flur um die Ecke gegangen. Du hast Schreie gehört, die immer lauter wurden mit jedem Schritt. Dann standest du da und siehst dann absoluter Dramatik. Irgendwie der Notarzt saß auf dem Bett, war schon den Totenschein am Schreiben. Die Mutter saß da mit ihrem völlig bleichen, 4 Wochen altem Kind im Arm, auf den Kniete auf dem Boden in der Mitte dieses Raumes. Und war so nach vorne und nach hinten am Wippen, als würde das Kind noch leben, als wenn man das Kind versuchen würde, quasi jetzt gerade in den Schlaf zu wiegen. So einfach nur am Weinen, die ganze Zeit am Gucken und sagen, ist da nicht noch irgendwie was und keine Ahnung. Und die Tante, also die Schwester von der Mutter war auch schon da, wirklich absolutes Drama. Und darauf war ich einfach nicht vorbereitet, das muss ich halt ganz ehrlich sagen. Also ist verstorben am plötzlichen Kindstod. Sie hat das Kind zum letzten Mal irgendwie um 2:30 oder so lebend gesehen. Und es ist dann wahrscheinlich kurz darauf, wo wir dann noch unterwegs waren, irgendwie verstorben. Das gibt ja nur so Risikofaktoren, die man da beschreiben kann. Zum Beispiel kein Lammfell oder so. Das Kind soll nicht auf dem Bauch schlafen. Und die meinten, wir haben doch alles dafür getan, dass sowas nicht passiert und so und so. Und der Notarzt sagte, ja, ich kann Ihnen es leider nicht, ich kann es Ihnen nicht erklären. Und dann rief die Mutter noch den Vater an und sagte, der war schon auf der Arbeit, der soll jetzt zurückkommen. Und der NEF-Fahrer sagte noch, sagen Sie es mich am Telefon. Und dann hat sie einfach nur ins Telefon gerufen, komm hier hin, nimm dir ein Taxi. Und der war völlig perplex, das hast du gemerkt, weil das war jetzt keine Familie, wo man sagen würde, man nimmt sich jetzt mal so ein Taxi. Also man hat schon gemerkt, nicht, dass ich jetzt sagen würde, ärmlichere Verhältnisse, aber das, ja. Also man hat halt gemerkt, er wusste jetzt direkt, okay, was muss denn jetzt da los sein? Und ja, kam dann nur reingerannt 20 Minuten später um die Ecke und hat dann das Prinzip, das wusste ja nicht, was los ist, hat auch nur dasselbe gesehen, was wir gesehen haben, nämlich irgendwie seine Frau mit dem toten Kind im Arm Und das Schlimmste war eigentlich, dass wir die ganze Zeit ja daneben stehen mussten und uns dieses Drama anschauen mussten. Also wir haben auch nachher noch mit dem Notarzt gesprochen, der sagte, also beim nächsten Mal sollte er das je nochmal haben, dann würde er die RTW-Besatzung wegschicken direkt und sagen, okay, wenn jetzt noch was sein sollte, dass die Mutter kollabiert, dann kommt halt nochmal ein RTW, der steht ja innerhalb von 5 Minuten da. Weil wir konnten ja nichts tun. Und man denkt sich, ich bin 19 Jahre, was soll ich jetzt hier einer mit Mutter erzählen von 40 Jahren, wie sie das jetzt zu verarbeiten. Ich kann ja nichts tun. Ich war der Überflüssigste an dieser ganzen Einsatzstelle. Und dann wurde natürlich noch Notfallseelsorger nachbestellt und die Polizei, denn es ist ja eine ungeklärte Todesursache. Das heißt, die Kriminalpolizei kommt und die kam dann auch mit einem älteren Kollegen und einem jüngeren Kollegen und du hast direkt schon gesehen, der ältere Kollege, der wusste genau, was da los ist, der hatte da gar keine Lust drauf, der hat sich einfach nur die Eltern gekrallt und gesagt, ich muss ihnen ein paar Fragen stellen und der Junge durfte dann mit der Kamera die Fotos machen und wer das schon mal gesehen hat, es ist wirklich wie im Tatort, das heißt, alle müssen raus und dann einmal wie das Kind aufgefunden wurde und dann nähert man sich immer weiter und du siehst dann einfach nur dieses Kind da liegen und dann hast du es ihm angesehen, die Hände waren so am Zittern, er war nicht in der Lage, die Kamera zu halten, also du hast wirklich gesehen, es war so, so schlimm einfach und dann hat das dann noch Ewigkeiten gedauert, bis der Bestatter kam und dann wurde es nochmal wirklich emotional, natürlich als das Kind dann in den Sarg musste, dann ist die Mutter nochmal wirklich, wirklich an die Decke gegangen, zurecht und wollte das Kind nicht loslassen. Und als wir dann gefahren sind, beziehungsweise entlassen wurden nach, ich glaube, 1,5 Stunden, ich hatte schon eine SMS auf dem Handy vom Kollegen, hör mal, wo bleibt ihr? Weil es war dann irgendwie 9 Uhr oder so, oder 8:30. Das heißt, wir hätten ja eigentlich schon seit 1,5 Stunden abgelöst werden sollen. Und dann sind wir auf die Wache gefahren und dann, es war wirklich, wirklich, also wir haben noch so gescherzt über andere Sachen auf der Rückfahrt. Und ich habe dann tatsächlich so ein Erlebnis gehabt, seitdem verstehe ich das, wenn Leute irgendwie, also vorher dachte ich immer, wenn Leute irgendwas Traumatisches erlebt haben und nicht sprechen können, denke ich mir, wie kann man denn nicht sprechen? Also einfach, dass sie nicht sprechen. Und ich habe das dann zum ersten Mal live mit, also an mir selbst erlebt. Wir sind angekommen auf der Wache, sind in den RTW rückwärts reingefahren, ausgestiegen. Und dann saßen die Kollegen da schon so, ja, wo wart ihr denn jetzt hier? Und dann wollte ich einfach nur sagen, wir hatten gerade einen plötzlichen Kindstod. Und ich habe wirklich nur geschafft, ja, wir hatten gerade einen plötzlichen, dann ist mir wirklich ein eiskalter Schauer durch den Rücken, ich konnte es nicht aussprechen. Und du sahst schon, wie der Kollege mich sofort anschaute, so irritiert. Und dann sprang der, mit dem ich gefahren bin, ein und sagte, wir waren gerade bei einem plötzlichen Kindstod. Und dann siehst du wirklich, wie den beiden alles runtergefallen ist im Gesicht. Die haben auch direkt angerufen, gesagt, hör mal, RTW erstmal außer Dienst und wir müssen jetzt mal kurz um die Kollegen kümmern. Das konnte ich aber noch gar nicht so annehmen tatsächlich in dieser unmittelbar danach irgendwie. Ich habe das dann erst gemerkt, so sind dann nach Hause, haben uns natürlich noch kurz unterhalten. Ich habe mich dann schlafen gelegt nach dem Dienst und ich habe das tatsächlich dann erst so Stück für Stück, von Woche zu Woche wurde es dann irgendwie schlimmer. Dass man irgendwie gereizter wurde, dass man es irgendwie einem dann teilweise irgendwie nicht so gut ging. Es hat einfach gearbeitet, man hat es gemerkt. Und weil man es nicht wirklich sich damit auseinandergesetzt hat, weil man dachte, ja komm, hat es jetzt den Einsatz, ist gut, dass das einfach in einem gearbeitet hat. Und ich weiß nur, irgendwann kam dann der Kollege, mit dem ich diese Schicht gefahren bin, kam irgendwann zu mir und sagte, weil wir sind ja relativ häufig gefahren, sagte, du, ich sag mal, du bist echt gereizt geworden. Also wir haben uns dann auch mal wegen Sachen gestritten, so die eigentlich, worüber wir uns nie gestritten hätten. Und sagte, Luis, du hast dich dann so ein bisschen verändert. Willst du nicht mal gucken irgendwie, ob du nicht mal vielleicht irgendwie zu jemandem gehst oder so und darüber sprichst? Und ich habe dann tatsächlich mit jemandem darüber gesprochen. Also ich bin dann tatsächlich, habe das Ganze aufgearbeitet, vernünftig. Und seitdem ist es auch gut. Ich würde sogar sagen, ich sagte immer, wenn mir sowas nochmal passiert, dann wäre ich definitiv raus aus dem Rettungsdienst. Ich weiß nicht, ob das jetzt 7 Jahre später, ob ich das immer noch so sagen würde. Ich kann auf jeden Fall eins sagen, Zeit heilt alle Wunden. Ist einfach so. Und ich weiß nicht, wie ich das genau sagen soll, man entwickelt irgendwie mit zunehmendem Alter. Also ich habe mich schon mal gewundert, warum ältere Kollegen sowas besser wegstecken, in Anführungsstrichen. ich weiß nicht, ob sich so der Blickwinkel ändert, ob sich so die Distanz ändert, keine Ahnung, aber ich hatte den Eindruck, hätte ich das jetzt gehabt, würde mich das nicht so treffen wie damals mit 19 irgendwie, wo die Welt noch so toll war und alles war toll und Rettungsdienst und oh, und wir feiern nach dem Dienst und alles so toll und oh, wir sind alle beste Freunde. Das hat da wirklich irgendwie abrupt geendet und zu abrupt für meinen Geschmack. Und das ist auch der Grund, warum wir, oder ich dann auch damals den Leuten immer gesagt hatte, KTW ist nicht nur Oma von A nach B fahren, setzt euch damit auseinander, es kann passieren, dass ihr rangerunken werdet, dass die Leitstelle sagt, wir haben nichts anderes, ihr müsst gerade einen First Responder übernehmen und dann steht ihr da auf einmal, überlegt euch wirklich, setzt euch da einmal vernünftig mit dem Schlimmsten auseinander, wollt ihr da wirklich ja, eure, nicht eure Seele, aber euer Sein aufs Spiel setzen für den Moment. Und was der Notarzt, mit dem habe ich, wie gesagt, nochmal danach gesprochen, auch sagte, also er hat auch viel mitgenommen aus dem Einsatz, er würde, wie gesagt, die RTW-Besatzung direkt wegschicken und er würde auch gucken, dass man das vernünftig nachbereitet. Aber es war halt so, mein Kollege und er waren am nächsten Tag im Urlaub, es gab gar keine Chance, das nachzubereiten, alle mussten irgendwie weg. Und ja, der Notfallseelsorger war eben für die Familie da und man sagt ja jetzt dann auch irgendwie nicht so, ja, ich hätte jetzt gern Notfallseelsorger irgendwie, wenn kein anderer das irgendwie sagt. So, also ja. Ganz, ganz komisch. Ja, aber das war auf jeden Fall ein Kracher damals. Und noch krasser ist es, wenn man sich überlegt, dass es irgendwie, ich habe das dann gegoogelt, 500 Mal oder so im Jahr ist, glaube ich, so passiert das, wenn man sich überlegt, 500 Mal, das ist ja quasi mal so gerade so einmal am Tag in ganz Deutschland, dann hast du das Pech, dass das auch noch genau in deiner Stadt, in deiner Schicht, in deinem Einsatzgebiet, also diese Wahrscheinlichkeit ist ja so gering, ne? Hm. Und ja, ich hatte dann mit meinem Wachleiter mal drüber gesprochen, irgendwann dann sagte, ja, er ist halt der Meinung, irgendwann bekommt jeder einfach so sein Päckchen im Laufe seiner Dienstzeit so mitgegeben. Das war dann auf jeden Fall meins.
Heftig. Also möchte ich nie miterleben, ganz ehrlich. Also so Kindernotfälle sind sowieso schon was, wo ich immer schlucke, gerade nach dem Erlebten. Und was du schon sagtest, das fand ich ganz gut, dass man tatsächlich immer auch mal trotz allen Scherzens, die man im Rettungsdienst einfach macht, ne? Man liest einen Einsatz und sagt sich so, bestimmt wieder Blutdruck oder sowas, dass man immer erwarten sollte, dass es auch mal zu einem Worst-Case-Szenario kommen kann. Und das erleben wir, glaube ich, jedes Mal, dass eine Situation sich irgendwo mal wenden kann. Das passiert nicht in 2 Diensten und in 5 Diensten, aber der 6. vielleicht dann doch schon wieder, ne? Dass da mal wieder was dazwischen kommt, wo man sagt, okay, wir müssen doch ein bisschen ernst, also wir müssen ernster an die Sache mal wieder rangehen, ne? Dass man das nicht immer zu locker nimmt, alles. Also das, ich hoffe, dass das auch mal klar ist. Und was du gut sagtest mit der Notfallseelsorge, dass das echt niemandem peinlich sein sollte. Und ich habe es zweimal, nicht für uns, aber für die Leute vor Ort, für die Betroffenen angefordert und muss ehrlich sagen, bekam nicht die Antwort, die ich wollte. Ne? Also von wegen, ja natürlich, ich rufe die euch, kein Problem, sondern ja, was wollen die denn damit? Ja, die müssen doch mit Kindern umgehen können. Das ist deren Job. Ja, so eine Antworten kam da tatsächlich. Und da musste ich dann auch mal ein bisschen energischer sein und sagen, also Jungs, ich will jetzt hier eine PSNV haben und ihr habt die Nummern dafür und ihr seid nicht da, also ruft mir das bitte, alles andere klären wir später. Ne? Also das ist die falsche Reaktion und das geht gerne raus an alle Leitstellen. Nehmt das wirklich ernst, wenn da ein Retter anruft. Egal, ob es ein Arzt ist oder der Rettungshelfer oder Sanitäter. Nehmt das bitte ernst. Ne? Also die werden das nicht einfach mal so machen und ehrenamtliche Kräfte da rausrufen und gerade Seelsorger. Da ist dann schon was am Argen. Ja, und die Leute wollen auch ausgerufen werden. Die machen das auch dafür. Ja, und die sind, wie du ja gesagt hattest, auch nicht umsonst, weil du sagtest ja selbst, dass du dich ausgesprochen hattest. Wahrscheinlich nicht über PSNV, aber über eine professionelle Kraft auf jeden Fall. Und das ist wichtig, ja,
dass man sowas hat. Das ist auch ein Rat, den ich einfach nur wirklich jedem mitgeben kann. Versucht nicht, irgendwelche Sachen mit euch selbst auszumachen. Es funktioniert nicht. Also es gibt einfach so Gedankenkarusselle oder so, man muss manchmal einfach mal ausbrechen quasi und sich da eine externen Blickwinkel drauf holen. Und das ist auch leider verpönt in der Gesellschaft, das gebe ich zu, da spricht keiner offen und ehrlich drüber, deshalb tun wir das jetzt mal. Aber es nützt nichts. Und je mehr man das schleifen lässt, desto mehr lässt man quasi zu, dass das aktiv auch das eigene Verhalten bestimmt, die Ausstrahlung, den Umgang mit anderen Leuten. Das merkt man vielleicht selber nicht. Das bekommt man dann irgendwann als Feedback. Und da muss man eben wirklich gucken, dass man da frühzeitig gegensteuert. Und ja, das Thema Leitstelle, also ich bin sowieso der Meinung, das ist leider so ein großer Nachteil, dass man ja so ein bisschen, dass die RTWs so hinter Nummern verschwinden. So, ihr seid die 15, dass da der Christian Mansen und der Boris, was weiß ich, auf dem Rettungswagen sitzen. Der eine hat einen Freund, der den gerne abends wiedersehen würde, der andere eine Familie. Das sieht man nicht. Man sieht nur den 1583-1 und den schickt man jetzt irgendwo hin. Und das ist so ein, finde ich, so ein großes Manko, das vielleicht auch manchmal verloren geht, dass man gerade zwei Menschen irgendwo hinschickt und dass man sich auch vielleicht bei der anderen Gefahrenlage überlegen sollte, schicke ich die da jetzt wirklich einfach mal zwei Menschen hin? So, weil geschickt das sind die schnell, aber ja, vor Ort geht es teilweise drunter und drüber.
Das finde ich so schade, weil auch wenn wir in verschiedenen Organisationen sind, ne, bei uns die Leitstelle ist halt Feuerwehr und DRK und so weiter, fände ich es schon ganz toll, glaube ich, wenn man sich kennt. Wenn ich so amerikanische Notrufserien sehe, die also Reality-Sachen, die wirklich echt sind, ne, mit den Polizisten, die in der Leitstelle kennen den, der da auf dem Streifenwagen sitzt und umgekehrt. Und wenn der schreit, ich brauche hier Hilfe, dann ist die da absolut bemüht. Dann ist da Emotionalität hinter, aber auch eben auch Rationalität. Also dann wissen die auch, der hat 10 Jahre Erfahrung. Ich habe mit denen letztens gequatscht, der weiß so viel. Und wenn der sagt, hier ist irgendwas los, dann glaube ich dem natürlich und schicke dem da alles Mögliche, was ich brauche. Ich glaube, das fehlt bei uns. Bei uns, wie du schon sagtest, ist es eine zu rationale Ebene, die wir teilweise haben. Wir brauchen eine rationale Ebene, aber eben nicht zu sehr. Ja, es ist gut zu wissen, wen ich auf dem Rettungswagen habe. Es ist gut zu wissen, welche Qualifikationen die haben und wie viel Erfahrung die haben. Natürlich kann ich nicht alle kennen, aber irgendwie hat man sich irgendwo immer mal getroffen. Nur ich muss selbst sagen, ich habe, glaube ich, 2-mal Disponenten da gehabt, die ich mal so auf dem NEF getroffen habe, ansonsten nicht mehr. Alle anderen kenne ich überhaupt nicht. Und das ist sehr schade eigentlich. Also ich würde schon mal gerne wissen, mit wem ich da ab und zu mal telefoniere und was der dabei gedacht hat, als er vielleicht uns da hingeschickt hat.
Ja? Genau, das ist das. Aber also das symptomatisch dafür tatsächlich war auch mal, dass wir einen Einsatz hatten, wo wir zu einem Patienten geschickt wurden, abends um 23 Uhr. Die bettlägerische Dame, die sich nicht selbstständig bewegen konnte, die gepflegt wurde von ihrem Mann. Das Doofe war, der Mann ist im Laufe des Tages bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und wir mussten jetzt eben zu dieser Dame, die wusste nicht, der Mann ist einfach nicht nach Hause gekommen. Das lief jetzt langsam an. Die Polizei hat uns angefordert, weil die jetzt die Todesnachricht überbringen wollten. Und die Leitstelle hat uns dann dahin geschickt. Wir kommen dahin. Straße dunkel, eine Laterne brennt, weit und breit keine Polizei. Und dann haben wir die Leitstelle mal angefunkt. Ja, ist die Polizei schon da? Ja, die sind da. Und dann stehst du da so. Ihr müsst einfach mal klingeln. Und dann sagst du zu meinem Kollegen, sollen wir jetzt wirklich klingeln? Also du kannst ja nicht einfach da klingeln. So. Dann steht nachher, macht die Tür auf, auch wenn es hieß, bettlägerig, aber nachher macht er eine Tür auf. Was sagst du denn dann? Ja, ist die Polizei schon da? Es ist nichts passiert, aber wir sind so. Dann haben wir da geklingelt, es war keiner da, die Polizei war noch nicht da. Dann habe ich eine Leitstelle angerufen und habe mal gesagt, hör mal, was war denn das jetzt gerade für eine Aktion von euch? Und dann sage ich immer, ihr schickt uns da einfach hin, was ist denn, wenn uns da eine Tür aufmacht, was sollen wir denn da machen? Sollen wir dir dann die Todesnachricht überbringen? Und dann sagt der, ja, ich glaube, ich hätte dann einfach gesagt, ich habe mich in der Hausnummer geirrt. Dann kriegst du dann auch so eine dumme Antwort, ne? Und das ist nämlich genau dieses Problem, dass man so ein bisschen, glaube ich, den Bezug verliert. Wir wollen jetzt hier nicht uns auf die Leitstelle einprügeln, aber dass man da vielleicht manchmal dran denkt, dass da wirklich zwei emotionale Wesen sich auf dem Weg irgendwo hin befinden. Und dass man dann vielleicht auch von selbst mal auf so eine Idee kommt, mal sowas anzubieten aktiv. Wenn man irgendwie weiß, man bekommt auch im Notruf mit, was da abgeht. Und wenn man dann hört am Funk, keine Ahnung was, wir fahren jetzt unter Reanimation und man weiß, im Notruf hat man da gerade ein bewusstloses Kind angenommen, dann fragt man doch mal irgendwie nachträglich vielleicht, hör mal, wollt ihr mal kurz raus? Das tut ja auch schon viel, dann fühlt sich die Besatzung ja auch schon direkt so ein bisschen aufgefangen. Wenn man das nicht so, das hat ja immer dieses bittere, das wird einem so, man hat so Angst, dass man sich jetzt unterstellt wird, man wird sich verpissen wollen, so nach dem Motto, man hat nur keinen Bock zu arbeiten. Aber so ist es ja nicht.
Nee. Oft höre ich den Spruch auch, Mensch, ja, also das, was du machst, das könnte ich nicht. Ja. Und da antworte ich gerne auch manchmal, also in vielen Situationen könnte ich das auch nicht. Also traue ich mir jetzt auch noch nicht zu, aber da muss ich durch, weil ich bin ja jetzt nun mal die Kraft da. Ich habe das mal irgendwo gelernt und muss das eben jetzt so weit anwenden, wie ich es eben kann. Und wenn das nicht mehr geht, dann rufe ich mir halt einen Notarzt dazu. Aber ganz ehrlich, du, manchmal bin ich halt auch da. Und dann gucken sie dich an, ja, aber du bist doch der Profi hier. Ja, aber auch ein Mensch. Ja, und auch ich sehe die Situation und muss da immer mitfühlen und muss auch einfach sagen, wenn ich irgendwas nicht oft genug mache, dann verlerne ich das einfach. Dann bin ich mir unsicher. Ja, das kennt ihr von Vorträgen, ja. Also wenn ihr so einen Vortrag habt, den ihr vielleicht 5-mal halten müsst in der Woche, nehmen wir jetzt einfach mal an. Wie zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Kurs oder die Ersten-Hilfe-Ausbilder. Ne? Die machen das so oft, dass die so sicher sind, keine Folien mehr großartig brauchen und das schön durchmachen. Aber wer das noch nie so richtig gemacht hat, der steht nun mal da und zittert und versucht sich irgendwo
halt zu binden. Das ist der Kompetenzerhalt.
Eben, dieser Kompetenzerhalt, der leider immer mehr verschwunden geht auch teilweise, weil wir halt auch Sachen fahren, die einfach nicht unsere Aufgabe sind und nichts mit Notfallrettung zu tun haben. Ne?
Das Einzige,
aber irgendwie funktioniert trotzdem, finde ich. Also wir kennen ja die Geschichte mit der Dame mit der Armverletzung, die nachher reanimationspflichtig wird. Da schaltest du um. Du hattest die Situation schon mal, Reanimation, das kennst du, Wiederbelebung, du bist alleine mit der Kollegin, die unerfahren ist. Okay, einfach umschalten, wiederbeleben, in Ruhe mit dem Sohn sprechen, was du hier machst. Du bist dir absolut sicher, du machst das Richtige und dann läuft das auch. Ja. Aber ja, Steak im Hals, jetzt machen wir mal einen Luftröhrenschnitt, weil sonst kriegt sie eben einfach keine Luft. Da stehst du da, wie war das nochmal? Wo schneidest du nochmal rein? Wo machst du auf? Da habe ich geschwitzt.
Ja.
Ja.
Also was man auf jeden Fall, glaube ich, worüber man sich im Klaren sein muss und was man lernt, ist dieses, also nach einem kommt ja nichts mehr. Also das ist etwas, man funktioniert in solchen Situationen, weil man ganz genau weiß, natürlich kann man sich einen Notarzt nachbestellen, aber selbst wenn man mit Notarzt jetzt an so einer Einsatzstelle ist, nach einem kommt nichts mehr. Das heißt, dieses, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich kann nicht mehr, ich lege jetzt alles hin. Deshalb glaube ich auch, dass ein Rettungsdienstler eigentlich eine sehr stressresistente Arbeitskraft ist, die eigentlich auch in der freien Wirtschaft an vielen Punkten sehr gut eingesetzt werden könnte, weil ein Rettungsdienstler eben so ein Anpackertyp ist, der ganz genau weiß, nach mir kommt nichts mehr. Also wer, wenn nicht wir? Und das ist so. Also dieses, ja, ich könnte das nicht. Es ist aber gut, wenn man zu der Entscheidung oder zu dem Entschluss kommt für sich, man kann das nicht und strebt diesen Beruf gar nicht erst an. Es wäre natürlich doof, wenn man erstmal auf die Schnauze fallen muss, in Anführungsstrichen, um dann zu merken, man muss aufhören, weil man es nicht kann. Dann lieber von Anfang an sagen, man könnte es nicht. Ja, das finde ich aber trotzdem eine durchaus reflektierte Einstellung, auch wenn es jetzt kein schlauer Spruch ist.
Vielleicht noch ein kleiner Appell an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, weil ich auch etliche Nachrichten bekomme, dass in gewissen Verträgen und so weiter Erschwernis zu lang dem Rettungsdienst, den Pflegediensten auch nie zugesprochen werden, weil es ja der Rettungsdienst, die haben das ja ausgesucht und sowas. Ne? Also Leute, wir sind, weil wir im Rettungsdienst oder in der Pflege arbeiten oder Ärzte sind, keine Übermenschen und sind emotional dadurch nicht gefestigter. Ja, wir werden es vielleicht hoffentlich mal durch unseren Job, aber das, was wir da tun vor Ort, das ist wirklich das, was viele, viele Menschen sich gar nicht zutrauen würden oder vielleicht auch nicht könnten. Ja, und was uns mehr abverlangt teilweise, nicht immer nur physisch, sondern eben auch psychisch. Also wenn ihr Erschwernis zulagen und Ähnliches streicht, ja, dann denkt doch mal drüber nach, wem ihr das streicht, weil ich habe das auch öfter mal gehört, unabhängig von irgendwelchen Quellen und finde das schon etwas unfair. Von einigen. Also, dass man einfach sagt, ja, ist ja halt der Rettungsdienst. Ne? Ist ja der Job.
Das ist ja, also ich finde auch, man kann beim Rettungsdienst, es ist das Letzte, wo man sagen kann, das hast du dir ja ausgesucht. Also wenn ich mich jetzt auf eine, weil diese, das ist, passieren ja Sachen, die kannst du dir ja nicht mal in deinen kühnsten Träumen vorstellen. Und also du kannst ja gar nicht sagen, was suche ich mir denn aus? Das müsste man ja eigentlich fragen. Was habe ich mir denn ausgesucht? Also dann soll der Arbeitgeber mal einem eine Beschreibung geben von jedem einzelnen Szenario, was kommen kann. Wird er nicht schaffen. So, wenn ich mich auf eine Stelle bewerbe im vorbeugenden Brandschutz und beschwere mich nachher, dass ich nur Brandschutzpläne bearbeite, dann kann man sagen, das hast du dir doch ausgesucht. Du wusstest doch, dass das so kommt. Aber also im Rettungsdienst, da hast du ja die ganze Bandbreite der Verzweiflung teilweise. Du hast ja alles. Und da weiß ich nicht, ob ich mir das immer ausgesucht habe tatsächlich. Also sicherlich ein Teil davon, aber auch viele Teile, da hat mir keiner was zugesagt. Siehe Corona-Pandemie. So.
Ja.
Und dass man da mit dem Mund-Nasenschutz steht, der nachweislich nicht schützt. Also da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Gut. Eines solltet ihr aber immer aus diesen Situationen lernen und das tue ich, glaube ich, jeden Tag. Ich bin immer wieder froh über jeden Tag, den wir gesund aufwachen. Ja, das solltet ihr euch immer vor Augen halten, wenn ihr irgendwie wie mal wieder sagt, so, warum ich? Ja, oder warum musste mir das passieren oder ähnliches. Das finde ich manchmal ganz gut. Und ich lerne auch immer wieder draus. Oh, verdammt, das sollte ich mal nicht machen. Oder, oh Gott, das kann also daraus passieren. Ja, ich spreche mal so über Rauchen oder ähnliches. Ne? Manchmal denke ich so, fuck. COPD-4, der kriegt kaum noch Luft, der ist den ganzen Tag am Atemgerät und alle Kollegen am Quarzen.
Na, die können ja, und der Christian mittendrin.
Ja, genau. Ne? Also von daher, warum macht er das?
Nach ein, zwei also Bier, sind so dabei Sachen, schockiert.
Ne, heute auch, ich muss ja wirklich sagen, ja, nach ein, zwei Bier und dann raucht er. Ja. oder ich war heute noch mal in der Klinik, hab einen Insulinpen weggebracht, den ich von einem Patienten leider noch in meiner Rettungsdiensttasche hatte. Und bin mit meinem E-Roller, meinem E-Scooter hingefahren. Womit natürlich nicht einem Helm. Ja, oh, und der Notarzt kam auch gleich auf mich zu und hat mir das auch gleich gesagt, der da vorne in der Notaufnahme stand. Mein Junge, du rettest sowas den ganzen Tag. Ich kann es nicht verstehen. Und er hat vollkommen recht.
Ja, ja, wir sind also, die Schlimmsten. Wichtig ist auf jeden Fall, sollte es euch mal über längere Zeit nicht gut gehen oder sonst irgendwas, sucht euch jemanden, mit dem ihr sprechen könnt. Scheut nicht davor, euch professionelle Hilfe zu suchen. Das ist auch dieses, natürlich sind die Wartezeiten dann da irgendwie 4 Monate oder so. Das Ding ist halt, macht diesen Termin. Absagen könnt ihr den immer noch. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell die 4 Monate rum sind. Und in 4 Monaten fragt ihr euch wieder, verdammt, und dann müsst ihr wieder 4 Monate warten. Also ihr schiebt ja diese 4 Monate warten immer nur weiter raus. Wenn ihr euch den Termin einfach macht, glaubt immer, das ist nichts, was verschwindet in 4 Monaten. Schön wäre es. Aber leider ist das nicht so. Also scheut nicht davor, euch da Rat zu suchen.
Wie gesagt, wir schreiben sie euch wieder in die Links mit rein in die, für diese Sendung.
Genau, ja. Es gibt die
Telefonseelsorge einfach bei Google eingeben. Ne? Nummer gegen Kummer oder Telefonseelsorge findet ihr sofort. Und da wird euch wirklich gut geholfen. Da wird euch auch zugehört. Auch anonym, wenn ihr möchtet. Ja, ihr müsst da nichts angeben. Es wird auch nichts gespeichert oder weitergegeben.
Ja. Einfach mal, damit man vielleicht auch mal, ich meine, die Leute, die reden ja jeden Tag quasi mit Leuten, denen es gerade nicht so gut geht, die können vielleicht auch schon so, auch wenn es keine medizinische Ersteinschätzung ist, aber schon so ein bisschen einschätzen, na, ist das jetzt wirklich einfach nur die Winterdepression oder ist das vielleicht doch eher schon ein bisschen mehr? Deshalb macht das.
Euer Hausarzt, Hausärztin ist übrigens auch ein guter Ansprechpartner für sowas, ja. Also einfach mal auch mit denen reden, wenn ihr doch eine vertraute Person braucht im medizinischen
Übrigens, Sinne. Der meinte damals zu mir, ja, vielleicht ist das ja auch ein bisschen Liebeskummer. Denn infolgedessen ist tatsächlich auch die damalige Beziehung in die Brüche gegangen. Und es war dann kein Liebeskummer. Aber das ist halt, aber geht zum Hausarzt, so fängt das dann an.
Übrigens, wir haben letztens über Broken Heart geredet. Ne? Ich hatte ja auch einen Patienten heute, der dann über seine verstorbene Frau und dass er sie so liebt und sowas und hatte eben Herzschmerzen. Und ich musste gleich an das Ding denken, aber habe natürlich jetzt nicht das in Raum ausgesprochen. Aber ich war gleich so, kann auch ein bisschen davon kommen, wer weiß. Ja.
Hätte sie mir mal meinen TikTok dazu zeigen können.
Ja, genau, das können wir auf jeden Fall nochmal machen. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören, dass wir uns ein bisschen bei euch auskotzen, heulen konnten und dass ihr uns zugehört habt. Ja. Aber ich hoffe einfach daraus, dass ihr uns mit dieser Frage dann nicht mehr so viel löchert, weil es ist immer auch doof, sie auch immer zu negieren und zu sagen, wir möchten da nicht rüberreden.
Vielleicht jetzt auch versteht, warum man da nicht sagen will. Also ich habe jetzt auch 7 Jahre gebraucht, bis ich drüber sprechen konnte. Das muss man auch mal dazu sagen. Also so flüssig lief das vor 3 Jahren oder 5 Jahren noch nicht. Und was uns tatsächlich hilft, wir freuen uns ja, wenn ihr uns markiert und das teilt, aber tatsächlich für den Algorithmus. So ein bisschen Nerdwissen, ist es besser, wenn ihr nicht ein Foto davon macht, wie ihr das hört in eurem Autoradio, sondern wenn ihr einmal auf Teilen klickt in der App, dann erkennt nämlich einfach nur der Algorithmus, dass das scheinbar ein teilenswürdiger Podcast ist und erkennt er eben nicht, wenn ihr das nur abfotografiert. Also darüber würden wir uns freuen, aber das sind natürlich Luxusprobleme. Wir freuen uns über alles.
Also ich finde es sowieso geil, wenn dann einer so ein Handy vor sich hält, noch scheinbar ein zweites Handy hat und dann vor den Alpen diesen Podcast hört. Ja, genau, aber wenn man dann noch den Link draufsetzt und sagt, hier, da höre ich sie oder ich teile die. Man kann ja mittlerweile so viel mit Instagram und den ganzen anderen Programmen. Dann freuen wir uns natürlich umso mehr. Also Verlinkung ist auf jeden Fall mehr Support als immer ein schönes Bild. Aber wir freuen uns auch über tolle Bilder.
Yes.
In diesem Sinne
wünschen wir euch was. Genau.
Habt eine schöne Woche.
Genau. Ciao, Kakao.
Retterview.
Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Sprechwunsch und Sammy Split.